Der Herr hat des Tages verheißen seine Güte und des Nachts singe ich zu ihm und bete zu dem Gotte meines Lebens. Wer mit den Söhnen Korahs und auch mit den Männern der EFG dieses Wort aus Psalm 42 singen kann, der weiß, wer das Kind in der Krippe ist. Und der sehnt sich und dürstet nach dem lebendigen Gott, wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser. Denn der weiß auch, diesem Gott, diesem Herrn kann man vertrauen und eines Tages werden wir ihm noch dafür danken, dass er uns sein Angesicht zuwendet und uns hilft. Letzten Sonntag haben wir die bekannte Weihnachtsprophetie aus Jesaja 9, Vers 1 betrachtet, wo der Messias als das Licht der Welt verheißen wird, das in unsere Finsternis hineinscheint. Und heute wollen wir in dieser Botschaft den Vers 5 aus Jesaja 9 uns anschauen. Denn da wird uns gesagt, wie dieses göttliche Licht über uns scheinen kann. Das Licht ist gekommen, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Ich lade uns ein, mit einem anbetenden Herzen einzutauchen in die Wahrheiten, die uns dieses Wort vermittelt. Und es ist mein Wunsch, dass wir uns an ihnen erneut erfreuen können, und sie uns noch mehr zur Anbetung anreizen an diesem vierten Advent und auch in den folgenden Tagen Weihnachten. Zuerst wird uns hier gesagt, wer Jesus in Wirklichkeit ist. Er ist der Menschensohn. Denn ein Kind ist uns geboren. Das ist eine Aussage über das Menschsein des Herrn Jesus. Jesus begann sein Leben wie alle anderen Menschen als ein Baby. Wir kennen die Geschichte. Er wurde geboren in einem Stall, in ärmlichen Verhältnissen, von einem jüdischen Teenager zur Welt gebracht. Morgen werden wir genau das feiern. Und dieses Baby, es musste gestillt werden, es musste trockengelegt werden. Es musste sprechen lernen, wie jedes andere Kind auch. Und doch war weder Täuschung noch Selbstbetrug im Spiel. Die zweite Person der Gottheit war tatsächlich ein kleines Kind geworden. Unvorstellbar. Manfred Siebald besingt dieses Wunder ganz treffend. Ohne Anfang, ohne Ende bist du Gott und doch wirst du ganz klein. Kommst hinein in unsere engen Wände, wirst zum Kind, um nah bei uns zu sein. Während Jesus hier auf dieser Erde aufwuchs, die Bibel berichtet uns ja recht wenig über seine Kindheit und über seine Teenagerjahre. war er den gleichen Herausforderungen und Versuchungen ausgesetzt wie jeder andere Mensch. Aber die Bibel sagt uns eindeutig, dass er nie sündigte. Und wir wissen das, wir lesen das. Und wenn wir dann ein bisschen unsere Vorstellungskraft in Gang setzen, wie das wohl damals gewesen sein muss, dann komme ich immer wieder ins Staunen. Und ich frage mich, wie wohl das Leben, das Familienleben im Hause Josefs und Maria mit einem perfekten Kind und später einem perfekten Teenager gewesen sein muss. Wie müssen sich die Geschwister, die Brüder von Jesus gefühlt haben? Da gab es wieder mal einen Streit, irgendein Ärger, irgendjemand von den Kids hat was verbockt. Nee, das war nicht Jesus. Der kann es nicht gewesen sein. Wir kennen ihn schon viel zu gut, wird wohl Maria gesagt haben, oder auch Josef. Solche Streiche macht er eigentlich nicht. Und welche Spannungen werden wohl manche Situationen auch ausgelöst haben in den Eltern, weil auch sie waren nicht vollkommen. Sie waren keine sündlosen Menschen und hatten aber ein sündloses Kind. Interessante Situation. Jesus war 100% Mensch. Er war der Menschensohn. Im Unterschied zu uns, ohne Sünde. Und schließlich starb er, wie alle Menschen sterben müssen, jedoch nicht für seine Sünden, sondern für unsere Sünden. Als Mensch fühlte er alles, was wir fühlen. Er empfand Schmerz, wie wir Schmerzen empfinden. Er weinte, wie wir weinen. Und deshalb kann er uns Menschen am besten verstehen. Und er kann uns auch am besten vertreten vor Gott, weil er Mensch ist. Die Menschwerdung Jesu, eine grundlegende Wahrheit, auf der das ganze Christentum steht. Johannes sagt uns in seinem Evangelium, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Jesus ist der in Menschengestalt offenbarte Gott. Er ist der Menschensohn. Und wer die Menschwerdung leugnet, der wird getrieben von dem Geist des Antichristen oder des Wiederchrists, so sagt es uns Johannes in seinem Brief im vierten Kapitel, Vers 2. Daran zeigt sich, ob jemand tatsächlich vom Geist Gottes erfüllt ist. Er wird bekennen, dass Jesus Christus als Mensch aus Fleisch und Blut zu uns gekommen ist. Wer das leugnet, hat nicht den Geist Gottes. Aus ihm spricht der Geist des Antichristen. Das ist also der Test des Christentums. Wenn jemand nicht daran glaubt, dass Jesus Christus die zweite Person der Gottheit Mensch wurde, der kann sich eigentlich nicht Christ nennen. Und letztlich glaube ich, auch meine Lieben, dieses enorme Wunder, dass Gott Mensch wurde, das kann einem nur der Heilige Geist offenbaren. Jesus ist auch heute noch perfekter Mensch mit einer menschlichen Natur. Und deshalb kann er uns so gut verstehen und mit uns mitfühlen. Das ist eine sehr tröstende Wahrheit. Und deshalb kann ich in den dunkelsten Stunden meines Lebens zu ihm singen und beten. Jesus ist der Menschensohn, der unsere Menschlichkeit am besten kennt und versteht. Jesaja sagt uns zweitens, dass Jesus, als er damals in Bethlehem geboren wurde, da hörte er nicht auf, Gott zu sein. Er prophezeite, ein Sohn ist uns gegeben. Jesus ist nicht nur der Menschensohn, sondern auch der Gottessohn. Und ich finde es sehr interessant, dass es hier nicht heißt, ein Sohn ist uns geboren, sondern er ist uns gegeben. Diese Redewendung unterstreicht die Gottheit Jesu von Ewigkeit her. Jesus existierte schon vor seiner Geburt in Bethlehem. Er existierte von Ewigkeit her als die zweite Person des dreieinigen Gottes, Gott, der Sohn. Und er wurde uns gegeben, um unser Retter zu werden. Das Kindlein in der Krippe war also nicht nur ein menschliches Baby, sondern der Sohn Gottes. Gott in einem menschlichen Leib, um Sünde und Tod auf ewig zu überwinden. Der Paulus beschreibt diese Tatsache, dass der Sohn Gottes Menschengestalt annahm im Philipperbrief. Er sagt dort, Kapitel 2, obwohl er Gott in allem gleich war und Anteil an Gottes Herrlichkeit hatte, bestand er nicht auf seinen Vorrechten. Aber er nahm sich selbst zunächst und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Also als Jesus Mensch wurde, hat er nicht aufgehört, Gott zu sein. Aber er hat ganz bewusst das aktive Ausüben seiner göttlichen Eigenschaften eingeschränkt. Auch als Mensch blieb er 100% Gott. Das, meine Lieben, ist ein Geheimnis, das sogar unser mathematisches Verständnis übersteigt, das wir Menschen nicht erklären können. 100% Mensch und auch Gott. Es ist ein Geheimnis, das wir aber sehr wohl bewahren müssen. Er wurde uns gegeben. Was auch bedeutet, dass er ein Geschenk an uns Menschen ist. Dieses Licht, das unsere Finsternis erhellt, können wir nur dann bekommen, wenn wir bereit sind, es als Geschenk entgegenzunehmen. Drittens prophezeit Jesaja, dass Jesus ein Königskind sein wird, denn die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Diese Wahrheit, sie schaut eigentlich über die erste Weihnacht hinaus auf eine Zeit, die prophetisch noch in der Zukunft liegt. Wir schauen hier schon auf das zweite Kommen unseres Herrn. Diesen zweiten Advent, an den wir jedes Mal, jedem Jahr, wenn wir Advent feiern, denken. Wir wissen von den Propheten und aus der Offenbarung, dass Jesus sein ewiges Reich aufrichten wird und als König aller Könige herrschen wird. Wenn Jesus in Macht und Herrlichkeit wiederkommt, wird die Herrschaft auf seinen Schultern ruhen und er wird als souveräner Herrscher in Gerechtigkeit regieren. Auf diese Zeit bezieht sich diese Verheißung. Aber auch heute regiert er schon im Verborgenen. Er regiert durch seinen Heiligen Geist in den Herzen der Seinen, in den Herzen der Menschen, die ihn als Herrn, als Retter erkennen durften. Und diese Herrschaft, wie auch das noch zukünftige kommende Reich, zeigt sich in Gerechtigkeit und Frieden. Wer sein Leben der Herrschaft Jesu überlässt. Wer wirklich sagen kann, Jesus, ich möchte nicht mehr nur für mich selbst leben, getrennt von dir, in der Zielverfehlung leben. Ich möchte, dass du Herr bist in meinem Leben. Wer das so sagen kann, der kann schon hier und heute seine gute Herrschaft, sein liebevolles Führen, sein Hindurchtragen, sein Dasein auch in den dunkelsten Stunden erfahren. Wer ist also der, der durch sein Kommen die Dunkelheit erhält und denen leuchtet, die im Land der Finsternis wohnen? Er ist ein Menschensohn, der zugleich Gottes Sohn und Königssohn ist. So prophezeit Jesaja. Und wohl dem Menschen, der durch den Geist Gottes ihn als solchen erkennen kann. In der zweiten Hälfte des Verses wird uns gesagt, wie Jesus ist. Anhand von vier Namen wird uns das Wesen, der Charakter des Herrn Jesus umschrieben. Namen in der Bibel und besonders im hebräischen Denken. Jetzt könntet ihr eigentlich den Satz vervollständigen, weil ich das schon bestimmt, was weiß ich, wie oft schon hier erwähnt habe. Ich höre. Was ist mit den Namen aus der Bibel? Warum unterscheiden sie sich von meinem Namen, Johann oder Karls Namen oder Ewalds Namen? Wenn einer Johann heißt, wie ich zum Beispiel, dann sagt das noch wenig über seinen Charakter und sein Wesen aus. Im hebräischen Denken widerspiegelt der Name oft den Charakter oder das Wesen einer Person oder auch eines Gegenstands. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Erstens ist Christus ein wunderbarer Ratgeber. Und dieser Name, er ist wie so ein heilendes Balsam für jede christliche Seele in dieser spannungsgeladenen, verwirrten Erdenzeit. Wunderbarer Ratgeber. Übersetzt die Elberfelder Übersetzung. Anstatt zu übersetzen, wunderbar, Komma, Ratgeber, also zwei Ausdrücke getrennt durch ein Komma, tut man besser, wenn man diesen Ausdruck als zusammenhängend, als wunderbarer Ratgeber wiedergibt. Wir kennen alle diesen Spruch, guter Rat ist teuer. Und damit meinen wir, ein guter Rat ist selten. Und wenn man ihn bekommen will, dann muss man vielleicht auch einiges bezahlen. Es gibt ja heute in unserer Zeit auf allen Gebieten irgendwelche Beratungsstellen, Unternehmungsberatungen, können ganz schön teuer sein, aber sie sind doch hoch im Kurs. Finanzberatung bis hin zu psychologischen Beratungsstellen. Ein guter Rat ist selten und deshalb auch teuer. Aber trotz der menschlichen Beratung gibt es in unserer Welt viel Verwirrung. Jesaja sagt, Jesus ist ein wunderbarer Ratgeber. Als er hier auf dieser Erde war, hat er seine Weisheit als Berater gezeigt. Wenn wir die Evangelien lesen, sehen wir, wie die Menschen damals zu ihm kamen, um seinen Rat zu suchen. Und Jesus wusste immer genau, was er sagen sollte. Er wusste, wenn ein suchendes Herz Trost brauchte und wenn ein eigenwilliger Mensch einfach zurechtgewiesen werden musste mit klaren Worten. Er ist der einzigartige, wunderbare Ratgeber. Wieso denn? Weil Christus die Quelle aller Weisheit ist. Dieser Name, wunderbarer Ratgeber, ist eigentlich auch eine Andeutung auf die Gottheit des Herrn Jesus. Christus ist die Adresse, an die wir uns wenden müssen, wenn wir ratlos sind. Leider wenden sich viele Menschen heute an die falsche Adresse, wenn es um Beratung in lebenswichtigen Fragen geht. Manche wenden sich an die Philosophen, andere an irgendwelche schlaue Life-Coaches, Lebensberater. Wieder andere versuchen es mit der Astrologie oder mit New Age oder mit irgendwelchen religiösen Gurus. Schamanen sind wieder im Kommen und haben Hochkonjunktur. Die Bibel sagt uns, dass Christus die Antwort auf die wichtigste Frage des Lebens hat. Er ist der wunderbare Ratgeber, weil er alles weiß, weil er die Zukunft kennt und weil er dich und mich durch und durch kennt. Er kennt unser Innerstes, besser als wir uns selbst kennen übrigens. Und er weiß genau, was wir brauchen. Er kennt alle Bedürfnisse unseres Lebens und er hat uns sogar zu seinen Kindern gemacht nach dem Rat seines Willens, damit wir ihn mit unserem ganzen Leben verherrlichen, so sagt es Paulus in Epheser 1. Und diese Tatsache, meine Lieben, die löst erst recht echte Weihnachtsfreude in mir aus. Er ist ein wunderbarer Ratgeber, der mich und dich nach dem Rat seines Willens erlöst hat. Wenn wir das verstehen, dann können wir trotz vieler Unsicherheiten, Verwirrungen und Krisen, die unsere Zeit kennzeichnen, getrost auch in das neue Jahr gehen, denn er ist unser persönlicher, wunderbarer Ratgeber, der in uns wirkt und der uns führt. Zweitens ist er ein starker Gott. So prophezeit es Jesaja, das Kind, das geboren wird, der Sohn, der uns gegeben wird, der ein Königssohn ist, ein wunderbarer Berater, ist ein starker Gott. In Christus wird Gott unter den Menschen wohnen und seine Macht und Stärke wird sich entfalten. Auch da wird eindeutig die Gottheit des Christus bezeugt. Das heißt, dass Christus bereits vor seiner Geburt und vor der Schöpfung und vor der Zeit ewig existierte. Das bestätigt nicht nur das Neue Testament, sondern auch schon im Alten Testament wird durch den Propheten Micha vorhergesagt, dass aus Bethlehem ein Herrscher, ein Retter in diese Zeit kommen soll, dessen Wirksamkeit aber von Ewigkeit her ist. Christus ist Gott. Und er hat göttliche Macht. Mit anderen Worten, er ist nicht nur der wunderbare Ratgeber, der uns durch sein Wort unterweist, was wir tun sollen, sondern er gibt uns auch die Kraft zum Tun, denn er ist der starke Gott. Ein menschlicher Ratgeber kann uns zwar beraten, und wir können diese Ratschläge oder diesen Rat annehmen. Und manchmal sind es auch Schläge, die einen dann wirklich auch wehtun, wenn menschliche Ratgeber Ratschläge verteilen. Aber kein menschlicher Ratgeber kann uns die Kraft geben, das Richtige zu tun. Jesus ist unser starker Gott, der uns nicht nur unsere Sünden vergibt, sondern er gibt uns auch Kraft durch seinen Geist in den Stürmen dieser Zeit, den richtigen Halt zu finden, die richtigen Entscheidungen zu treffen und gegen die Angriffe des Bösen zu widerstehen. Nur einen dritten Namen erwähnt Jesaja in diesem Vers. Vater der Ewigkeit. Und das haben wir hier jetzt nicht erwartet, ein bisschen verwirrend dieser Name. Denn Christus, Gottes Sohn, ist in der Dreieinheit ja von Gott, dem Vater, unterschieden. Und wir fragen uns, wie kann der Sohn den Ewigvater heißen? Und ich glaube, zum einen wird durch diese Bezeichnung noch einmal unterstrichen, dass Jesus, die zweite Person der Trinität, in seinem ganzen Wesen Gott ist. Er trägt alle Eigenschaften des ewigen Gottes in sich. Da Gott nur einer ist, auch wenn er in drei Personen existiert, ist auch der Christus Gott. Und wo der Vater ist, da ist immer auch Christus und auch der Heilige Geist. Wir kommen hier an die Grenzen unserer menschlichen Gedankenkraft. Auch die Dreieinigkeit ist genauso wie die Menschwerdung ein Geheimnis, das wir nicht erklären können, aber als kostbare Wahrheit bewahren müssen. Denn wenn es keine Dreieinigkeit gibt, gibt es keine Menschwerdung und deshalb auch keine Errettung. Wir merken also, wie diese geistlichen Wahrheiten auch zusammenhängen. Außerdem glaube ich, wird der Name Vater der Ewigkeit benutzt, um das Verhältnis des Christus zu uns Menschen zu beschreiben und nicht sein Verhältnis zu den anderen Personen der Dreieinheit. Christus ist ewig, genauso wie Gott der Vater. Und er hat uns das Gesicht des Vaters gezeigt. Durch ihn erkennen wir und sehen wir, wie der Vater ist. So sagt es uns Johannes in seinem Evangelium. Er und der Vater sind eins. Und er offenbart uns das liebende Herz des Vaters. Und vaterlosen Kindern ist er wie ein Vater geworden. Und denen, die einen furchtbaren irdischen Vater hatten, ist er wie ja, der wahre, liebende, echte Vater geworden. Und ich glaube, die Kernbedeutung dieses Namens kommt zum Ausdruck, als Jesus sagte, ich bin der gute Hirte. Wie viel Liebe, wie viel Zartheit und Trost fließen aus diesem Bild. So wie ein guter Hirte seine Schafe umsorgt und führt, so führt uns Jesus mit väterlicher Fürsorge. Er kennt den Ausgang der Dinge und er garantiert, dass alle Dinge zum Besten zusammenwirken müssen für die, die zu seiner Familie gehören. Ewiglich ist er wie ein Vater zu den Seinen. Als letztes noch, er ist der Fürst des Friedens. Diese Worte könnten für manche Ohren wie so eine Ironie klingen. Christus, der Fürst des Friedens. Im Grunde genommen gab es noch nie Frieden auf Erden, so wie wir uns das vorstellen. Kriege, Konflikte zwischen den Völkern haben das Bild der letzten 2000 Jahre seit der ersten Weihnacht bestimmt und auch eigentlich die Zeit davor. Sogar während wir hier Gottesdienst feiern, herrscht Krieg in manchen Ländern. In Syrien, in Afghanistan, in vielen Ländern Afrikas und auch auf den Straßen von Bethlehem ist auch noch nicht der absolute Frieden eingekehrt. In dem Land, in dem Christus geboren wurde, gibt es immer wieder Ausnahmezustand. Und doch ist und bleibt Christus der Friedefürst. So wie es die Engel damals, als Christus geboren wurde, ankündigten. In Jesus bietet Gott den Menschen Versöhnung und Frieden an. Und als die Engel in jener ersten Weihnachtsnacht Frieden auf Erden verkündeten, da sprachen sie in erster Linie von einer sehr persönlichen, individuellen Erfahrung des Friedens Gottes, die aus einer persönlichen Erkenntnis des Friedefürsten entspringt. Der Apostel Paulus, als einer, der das erlebt hatte, was es bedeutet, Frieden mit Gott zu erfahren, beschreibt das so in Römer 5. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Egal, ob der Mensch aktiv gegen Gott ist oder ob er Gott einfach nur ignoriert. Das Problem ist, dass von Geburt aus, von Natur aus, Krieg herrscht zwischen Gott und dem Menschen. Und Paulus sagt, wenn wir recht sind vor Gott dadurch, dass Jesus uns recht gemacht hat, da ist kein Krieg mehr. Kein Gotteszorn mehr gegen uns, sondern Frieden. Frieden mit Gott. Was heißt das eigentlich konkret, wenn wir Frieden haben mit Gott? Frieden mit Gott, das bedeutet, dass alle Dinge, die in unserem Leben schiefgelaufen sind in Gottes Augen, dass alle Schuld und Sünde, die ganzen Zielverfehlungen, die wir in unserem Leben hatten, die uns zu Feinden Gottes gemacht haben, dass die vergeben sind. Sie liegen dort, wo das Meer am tiefsten ist. Frieden mit Gott, das ist nicht nur so ein Waffenstillstand, sondern Frieden ist das tiefe innere Heilwerden, das unsere Beziehung mit Gott betrifft. Und damit werden die Wunden der Vergangenheit, die Wunden, die die Sünde geschlagen hat, die der Neid und der Hass und der Egoismus und die Untreue und die Unzucht und alle möglichen Verfehlungen geschlagen haben, die heilen, weil Frieden einkehrt. Frieden, das ist ein Wort, das tiefe Geborgenheit ausdrückt. Shalom. Wer durch den Glauben an Jesus für gerecht erklärt worden ist, weiß, die tiefste Zerrissenheit und das tiefste Problem, das den Menschen umhertrieb und heimatlos machte, ist vorbei. Weil der Friedefürst Jesus Christus durch sein Kommen und Sterben Frieden gebracht hat. Wir haben also heute die Weihnachtsbotschaft in prophetischer Form gehört. Der allmächtige, grenzenlose Gott wird Mensch. Der Gottessohn, der zum Königssohn zum Herrscher bestimmt ist, wird ein Menschensohn und seine Namen widerspiegeln ein wunderbares Bild seines Wesens. Er ist ein wunderbarer Ratgeber in den Verwirrungen des Lebens und der Zeit. Ein starker Gott, der uns Kraft gibt, jeden Tag neu, wenn wir zu ihm kommen und sagen, hier sind wir wieder. Sei du stark in uns. Er ist der Vater der Ewigkeit, der uns liebt und umsorgt. Und er ist der Fürst des Friedens, der uns mit Gott versöhnt und seinen Frieden und sein Reich baut. Er ist ewig souverän. Und doch ließ er sich dazu herab, Kind zu werden, um in unserer Welt zu leben. Er ist Immanuel, Gott mit uns. Das feiern wir, liebe Geschwister, heute und morgen und übermorgen. Und wer diese Bedeutung verinnerlicht hat, der antwortet eigentlich darauf immer mit Anbetung. Die höchste Priorität an diesem Fest, was wir Weihnachten feiern, Weihnachten nennen, sollte die Anbetung bekommen. Alles Weitere, was wir tun, sollte aus einem anbetenden Herzen fließen. Und deshalb möchte ich uns ermutigen, lasst uns den Menschensohn, den Gottessohn, den Königssohn Jesus Christus anbeten. Er hat des Tages verheißen seine Güte und des Nachts, wenn alles dunkel ist, auch in unserer Seele manchmal dunkel ist, singe ich zu ihm und bete zu dem Gotte meines Lebens und bete an den Gotte meines Lebens. Denn er ist ein wunderbarer Ratgeber, ein starker Gott, der uns wie ein Vater liebt und der uns den Frieden geschenkt hat. Seinen Namen wollen wir jetzt und in alle Ewigkeiten ehren. Amen.